Dankeschön für dein Zeugnis und für dein Lied. Und wir beten für dich heute noch am See, dass du in das Leben mit Christus hineinkommst, in diese Verheißung auch und in diese Kraft der Auferstehung. Und das ist auch heute mein Thema. Wir besprechen ja gerade diese Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Jesus sagt, ich bin der Weg, oder Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und in Johannes 11 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn Jesus von sich spricht, und wir haben das ja schon erörtert, dass Jesus ja aufzeigt, dass er Gott ist, das erkennen sogar die Pharisäer. Deswegen wollen sie ihn töten, weil sie sagen, du lässt das Gott, du behauptest, du bist Gott. Wenn Jesus von sich spricht, dann möchte er uns damit was zeigen, er möchte was von seinem Charakter uns zeigen, wer er ist. Und er bringt es in Beziehung zu uns, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann hat es eine Bedeutung für dich und für mich. Dann heißt es, da können wir irgendwie Anteil dran haben. Und da möchte ich drauf eingehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe so ein bisschen die badische Kultur analysiert. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, so diese Begrüßung, wie man sich begrüßt, Begrüßungskultur, ist bei den Badner so ein bisschen, wie soll ich sagen, verklemmt oder keine Ahnung. Ich erlebe das immer auf dem Bau, so, das ist halt meine Lebensrealität. Und auf dem Bau läuft es so ab, da kommt man auf eine Baustelle und so das Begrüßungsritual ist, wenn man Glück hat, morgen. Also guten Morgen ist schon zu viel, wenn ich guten Morgen sage, da gucken die alle schon, oh, was will der so? Morgen. Das war es aber dann auch erstmal an Gespräch, sind ja alle noch müde, irgendwann 9:30 bruddelt irgendjemand Kaffee halt. Dann kommt man vielleicht mal ins Gespräch, aber erstmal muss ja auch was geschafft werden, erstmal muss ja was laufen. Jetzt komme ich allerdings neulich nach Freiburg auf eine Baustelle. Komme ich da rein, steht der Zimmermann da und sagt, hallo, ich bin der Samuel. Ich so, was ist jetzt los? Der stellt sich mir mit Namen vor, ganz ungewöhnliche Situation. Ja, ich bin der Patrick. Dann habe ich so ein bisschen gemerkt, wir sind hier in Freiburg, so die Bauherrin hat mich dann auch geduzt so und man war plötzlich so, alles war so ein bisschen easy, locker. Habe ich gedacht, es ist hier ganz anders. Ich glaube, hier in Südbaden bei uns in Ettenheim, Kappel, Malberg, Grafenhausen, das ist noch ein bisschen eine andere Kultur. Wir reden nicht so viel. Und ich habe so auch gemerkt, es geht eigentlich relativ lang, bis man mal jemandem anderem sagt, wie man heißt. Man spricht sich dann so an, so habt ihr, also es soll so viel heißen wie haben Sie, habt ihr denn das und das schon gemacht? Aber statt dass man einfach mal fragt, wie die Person heißt, kommt nicht vor. Also ich habe manchmal Kontakt mit Kunden, ein Hausmeister da jetzt, auch in Herbolzheim. Ich kenne ihn jetzt schon 2-3 Wochen, wir arbeiten zusammen, der weiß immer noch nicht, wie ich heiße. Du, Elektriker, hey, kannst du mal? Und auf jeden Fall war ich jetzt da in Freiburg auf der Baustelle. Ne? Und also man spricht sich immer an der Berufsbezeichnung an. Manchmal ist es ein bisschen komisch, zum Beispiel, wenn da einer einen Aufzug baut, dann sagt man, hey, Aufzug, hört sich irgendwie komisch an. Da geht man dann so ein bisschen zu über und sagt halt die Firma Bühler. Aber jetzt hatte ich da mit dem Fensterbauer Kontakt, das geht schon noch von der Länge so. Hey, Fensterbauer, das geht noch. Und ja, hey, Elektriker. Also hey, Fensterbauer, Servus. Also ich bin dann doch immer ein bisschen gesprächig, da wundern die sich. Ich bin auch jemand, der Rücksicht nimmt, sage ich zu meinem Arbeitskollegen. Ich so, hey, hol mal die und die Maschinen, wenn es gerade passt, wenn du gerade Zeit hast. Und der andere so, hey, du fragst den, ob er Zeit hat, der soll jetzt die Maschinen holen und fertig. Also ich bin zu rücksichtsvoll für den Bau eigentlich, passt da nicht so hin. Auf jeden Fall der Fensterbauer. Wir kommen ins Gespräch und ich so, hey, du bist auch irgendwie entspannt, sage ich so zu ihm, gell? Der hatte 2 Jungs dabei, einen aus Gambia und einen aus der Türkei, beides Moslems. Und der war wirklich entspannt mit dem. Ich habe gedacht, was ist denn mit dem so? Der ist zwar recht streng, aber irgendwie anders. Und er so, ja, weißt du, ich hatte einen Herzinfarkt und ich hatte einen Herzstillstand und ich war danach klinisch tot. Und ich so, boah, krass. Und dann fängst du bei mir an zu rattern und denkst so, oh Mann, hey, was sagst du jetzt? Jetzt muss ich ja was über den Glauben sagen. Wie stellst du das jetzt an? Und dann habe ich ihn gefragt, und was hat das mit dir gemacht? Und was denkst du jetzt, Gott hat dich da, wie ist jetzt deine Beziehung zu Gott dadurch geworden? Habe ich ihn einfach gefragt. Und er so, du eigentlich? Gut, also es haben ganz viele Leute für mich gebetet. Ich habe wirklich so ein Heilungswunder erlebt. Und er fängt an zu erzählen, dass er in der Kirche schon, wie die gebetet haben. Und dass er klinisch tot war, Herzstillstand, ich weiß nicht, ob die fachlichen Begriffe, Holger, du darfst mich da gern korrigieren. Er war tot und ist wieder ins Leben gekommen. Und es sagt, Leute haben für ihn gebetet und er glaubt, dass deswegen er wieder in das Leben gekommen ist. Und es war ein Dienstag und ich weiß noch, am Montag habe ich im Gebet gebetet, ich habe gesagt, Herr, ich wünsche mir, dass du mich mal wieder gebrauchst, dass ich erzählen kann von dir und Zeugnis geben kann von dir. Und manchmal erhört Gott so ein Gebet schon am nächsten Tag. Auf jeden Fall steht der Gambier und der Türke daneben, so, hey, wir sind Moslems. Und dann der Fensterbauer sagt, hey, ihr könntet eigentlich auch Christen werden, was soll denn das mit dem Islam und so. Aber auf jeden Fall finden wir uns plötzlich in einem Glaubensgespräch wieder, wo ich lange mit dem aus Gambia geredet habe. Es war dann schon irgendwann Mittagspause, dann ist auch legitim. Also du kannst ja nicht reden während dem Arbeiten. Mittagspause, das ist dann okay. Und wir haben über Glauben gesprochen. Es war irgendwie so echt eine Begegnung, wo ich gedacht habe, wow, da ist Gott drin. Und diese Kraft der Auferstehung, da musste ich dran denken, als ich mich jetzt vorbereitet habe, die hat diesen Mann ins Leben zurückgeholt. Und wenn Jesus von dieser Kraft der Auferstehung spricht, dann ist davor eine Geschichte passiert. Und ihr kennt die vielleicht vom Lazarus. Schon mal von Lazarus gehört, der ist ja tot gewesen. Aber nicht nur ein Tag, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern 4 Tage lag er im Grab. Ich habe mich da so ein bisschen informiert, nach 4 Tagen, da fängt der Verwesungsprozess schon an. Die Martha war es, glaube ich, hat ja gesagt, der stinkt schon. Weil Jesus sagt ja, jetzt macht mal hier den Stein vom Grab weg, den holen wir jetzt wieder raus. Da sagt die, ja nee, Jesus ist ein bisschen Nummer zu groß. Der Lazarus stinkt schon. Und die Geschichte war, Jesus war unterwegs in der Nähe von Bethanien. Und dann erreicht ihn die Botschaft von einem Runner. Wisst ihr, was ein Runner ist? Auf so großen Festivals sind immer die Runner, die haben alle Funkverbindung. Dann kriegen die ein Signal, hey, hier, Toilette geht's Licht nicht, komm mal, dann rennen die. Also der Runner, der ist von Martha und Maria geschickt worden zu Jesus und seinen Jüngern und sagt, unser Bruder Lazarus ist krank und zwar todkrank. Jesus, bitte komm und hilf, denn er wird sterben. Als Jesus das hört, sagt er sich, ach, nö, ich glaube, die Krankheit führt zur Verherrlichung des Namen Jesu und ich gehe da jetzt noch nicht hin. Johannes 11, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Lass ich mir noch ein bisschen Zeit. Also wenn man das so das erste Mal liest, denkt man, boah, Jesus, was machst du da? Johannes 11. Wo ist der Johannes? Hier. Vers 6. Als Jesus nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und sagt sogar, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Seine Jünger sagten zu ihm, Meister, eben wollten die Juden dich steinigen, du willst wieder dahin gehen. Und so weiter. Und dann heißt es, dann sagt er ihnen, Lazarus ist gestorben. Das wusste Jesus schon, obwohl er nicht beim Lazarus war in Bethanien. Und er sagt, ich bin froh, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns nun zu ihm gehen. Und dann ging sie hin und heißt, er lag schon 4 Tage im Grab. Also hier geht es darum, um Glauben. Jesus tut hier was ganz Bewusstes, weil er möchte, dass Israel und dass die Leute, die es sehen, glauben. Und er tut es auf diese Weise, dass sie eigentlich gar keine Alternative haben. Sie mussten sich entscheiden, glauben wir, dass er der Messias ist oder nicht. Die Juden sagen nämlich, dass der Geist des Menschen noch 3 Tage in ihm ist oder um ihn herum. Das heißt, in diesen 3 Tagen kann es immer noch mal passieren, dass ein Mensch wieder aufersteht. Aber wenn jemand 4 Tage tot ist, dann ist wirklich vorbei, dann ist er tot. Dann haben die Juden auch gesagt, wenn der Messias kommt, dann wird er Tote wieder auferwecken. Also was Jesus hier macht, ist eigentlich eine ganz bewusste Darstellung, indem er zeigt, hey, seht mal, was hier passiert, ich bin der Messias, ich habe Kraft, Tote aufzuerwecken. Und dann heißt es ja, also die Martha sagt ja, Mensch Jesus, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann sagt Jesus zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Sagt sie, ja, das verstehe ich, am jüngsten Tag des Gerichts, er wird auferstehen. Das ist ja die Verheißung auch vom Alten Testament, dass wir da alle auferstehen werden. Und Jesus sagt dann, nee, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Und sie sagt dann, ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus sagt hier, ich bin die Auferstehung, könnt ihr das glauben? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das können wir schon irgendwie glauben, dass wenn wir irgendwann sterben, werden wir auferstehen. Aber können wir auch glauben, dass diese Auferstehung heute Morgen, jetzt und hier für uns eine Bedeutung hat? Weil es ist ja ein Ich-Bin-Wort. Da steckt ja diese Hinwendung zum Mensch. Ich bin die Auferstehung, heißt, ich bin es für dich. Wie kann diese Kraft der Auferstehung heute an uns wirken? Und ich möchte es vorwegnehmen, die Kraft der Auferstehung kann nur dort wirken, wo etwas tot ist. Nur wenn etwas gestorben ist, kann auch die Kraft der Auferstehung wirken. Und ich werde es erklären. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht über Kraft und was stark ist. Also auf unserer Weltreise haben die ja immer zu mir gesagt, ich bin Gordo, kennst du das Wort? Die haben immer gemeint, ich bin stark so. Aber es gibt ja noch andere Dinge, die stark sind. Die Schwerkraft ist eine starke Kraft. Die schwerste Kraft, so, die es gibt, ist eigentlich die Wechselwirkung. Das verstehe ich nicht ganz, so diese atomare Wechselwirkung. Das ist so die schwerste physikalische Kraft, die es gibt. Was auch noch eine starke Kraft ist, ist Atombomben. Also ich weiß nicht, wie viel Mal wir die Erde mit Atombomben mittlerweile zerstören könnten. Aber wenn eine Atombombe explodiert, das ist eine enorme Kraft. Also wir Menschen, wir haben da ein Verständnis von Kraft und da gibt es Dinge, die haben enorm viel Kraft. Ein Auto zum Beispiel, also wie viel PS hat ein Auto? 150 schätze ich jetzt mal. 190. Ein Auto, das hat so viel Kraft, als wären das 190 Pferde. Das heißt, wenn der morgens hierher kommt, ist das so, wie wenn 190 Pferde ihn hierher ziehen. Wisst ihr, wie viel Kraft da wirkt? Das kann keiner mehr bremsen. Wenn der hierher kommt, den kann keiner aufhalten. Der kommt zum Gottesdienst. Aber hier ist eine ganz andere Kraft, von der Jesus spricht. Es ist die Kraft der Auferstehung. Und ein Lehrer hat die Frage gestellt, auch in Physik, seinem Schüler, was ist die größte Kraft? Und er wusste es nicht und hat drunter geschrieben, Liebe, hat er leider der Lehrer durchgestrichen. Aber wir sehen hier, es gibt noch Kräfte, die sind höher wie das, was wir physikalisch sehen mit unseren Augen. Das ist, die Liebe ist eine große Kraft, die Kraft des Blutes ist eine Kraft und die Kraft der Auferstehung ist eine Kraft. Und diese Kraft der Auferstehung wird dann an uns wirksam, wenn wir sterben. Sie kann ja nur wirken, wenn etwas tot ist. Und dieses Sterben, das wird in dieser Taufe, die wir heute Morgen feiern, deutlich. Weil die Taufe ist eine Beerdigung. Die Taufe heißt, hier ist jemand gestorben. Die Taufe hat zwei Bedeutungen. Sie ist eine Beerdigung und sie ist aber auch eine Reinigung. Also Dieter hat ja heute ein weißes Kleid an, das steht so für diese Reinigung von der Taufe. Ich muss das aber ein bisschen noch erklären. Vielleicht fangen wir damit an, Taufe ist eigentlich schlecht übersetzt in der Bibel. Wir sind ja Baptisten, das wäre eigentlich so die bessere Übersetzung. Griechisch ist baptizomai, heißt untertauchen. Also eigentlich müssten wir es korrekterweise übersetzen, heute ist die Untertauchung. Ist vielleicht ein bisschen komisches Deutsch, aber es wäre eigentlich besser. Taufe ist so ein Ersatzwort. Also haben wir heute Untertauchung. Das heißt, Taufe bedeutet, es kommt vom Griechischen, dass etwas, ein Objekt, komplett unter Wasser getaucht wird. Der Begriff taucht zum Beispiel auf, wenn man Wolle gefärbt hat. Da war es wichtig, dass die Wolle ganz drin ist, damit auch alles gefärbt ist. Und dieses ganz drin sein, dafür ist Taufe auch ein Bild für dieses Sterben. Es geht darum, dass der ganze Mensch stirbt und da ist kein Teil so, was zurückbleibt, sondern Taufe heißt, unser Ego, unser Ich stirbt. Es wird untergetaucht. Die Taufe ist eigentlich nur ein Symbol für etwas, was geistlich hier schon passiert ist. Untergetaucht werden wir nämlich in Jesus hinein. Ich hoffe, ich kann das heute verständlich machen, weil es ist ein bisschen kompliziert hier in der Bibel. Wir werden in Jesus hineingetaucht, heißt, er ist gestorben und wir werden so in diesen Tod mit hineingenommen. Und es passiert in dem Moment, wo wir sagen, Herr Jesus, ich möchte umkehren, ich möchte Buße tun, ich möchte dir meine Verfehlung bekennen und ich möchte, dass du mich hineinnimmst in diesen Tod. Ich möchte auch mit meinem Ich, meinem Ego sterben. Und dann, heißt es in Römer, passiert Folgendes, wenn wir mit Jesus sterben und wir untergetaucht werden mit ihm, das heißt unser Ego, unser Ich stirbt, dann werden wir auch mit ihm auferstehen. Das heißt, in der Taufe, also in diesem Prozess, wo wir mit Jesus sterben, das ist vor der Taufe, also das ist dieses Geistliche, was passiert. In diesem Prozess werden wir auch mit ihm auferstehen. Und die Taufe, die kommt eigentlich danach, die macht nur noch den Deckel drauf. Also es ist nicht die Taufe an sich, in der wir sterben, sondern es ist dieses Bekenntnis, wo wir sagen, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte für dich mein Leben niederlegen. Also das heißt, die Taufe bestätigt und macht etwas offenbar, was schon geschehen ist. Wenn wir die Denise fragen und ihr Zeugnis hören, dann ist es schon passiert. Sie hat von Rebellion gesprochen. Dieser rebellische Mensch in ihr drin, der war bereit zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und dadurch, dass ich sterbe, bekomme ich Kraft und Anteil an der Kraft der Auferstehung. Versteht ihr das? Eigentlich ist es einfach. Ich bekomme Kraft an der Anteil an der Auferstehung und Anteil an dieser Reinigung. Und die Taufe macht eigentlich nur noch den Deckel drauf, dass sie etwas sichtbar macht, was schon davor in der Denise geschehen ist. Ich muss es mit Mose erklären. Übrigens, das Problem ist natürlich noch immer so ein bisschen dieser alte Mensch. Also dieser Prozess dann auch, das zu leben, da komme ich nachher noch drauf, aber ich trinke mal einen Schluck. Wir waren ja am Ettenheimer See schon, gell? Wir haben da ein paar Taucher getroffen. Das sind, glaube ich, über 15 Autos gewesen. Und ich habe sie dann gefragt, was sie denn da am Grund so alles gesehen haben. Ich habe gesagt, gibt es da alte Fahrräder, alte Autos und so. Und dann haben sie gesagt, nee, da unten ist ein Skelett. Und ich so, oh echt, glaube ich ja nicht. Was für ein Skelett? Doch, da unten ist ein Skelett. Das hat einen Einkaufswagen vorne dran, kann es sein? Und eine Angel und ein Bierglas in der Hand. Und ich sehe, du willst mich jetzt echt veräppeln und so. Ich glaube, und habe so weiter nachgefragt. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, alles habt ihr da runter gemacht. Und er so, ja. Also am Apostelsee, das ist unten ein Skelett, wenn ihr mal tauchen wollt und es findet, irgendwo bei dem Seil ist ein Skelett. Und ich finde aber, das ist so ein Bild, ein gutes Bild für uns. So dieser alte Mensch ist gestorben. Und dieser alte Mensch, der soll jetzt eigentlich da unten bleiben, damit wir in diesem neuen Leben leben. Und die Bibel nennt das Wiedergeburt. Das heißt, der alte Mensch stirbt und etwas Neues wird in uns geschaffen. Etwas Neues wird geboren. Und Paulus sagt, das kann man so vergleichen, damals mit Mose. Das steht in 2. Korinther 10, Vers 1 bis 4, da steht, dass damals, als Mose durch das Meer ging, das ist eigentlich so ein Vergleich für die Taufe. Das heißt, Taufe heißt, man geht in etwas hinein und kommt wieder heraus. Aber das ist eine geistliche Sache, die da passiert. Und ich möchte euch den Hintergrund erklären. Was war damals mit Mose? Ihr wisst natürlich alle, dass er das Meer geteilt hat mit seinem Stock. Aber das ist so ein Bild, ein Sinnbild für uns heute, dass da was passiert ist. Der Pharao nämlich und sein Heer, die waren extrem ärgerlich, dass ihnen die Ägypter abgehauen sind. Die wollten die ja nicht ziehen lassen. Und irgendwann haben sie gemerkt, hey, die sind jetzt schon da vorne. Jetzt machen wir aber mal uns auf und jagen die. Ich lese es uns. Als es dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen war, wurde das Herz des Pharao und das Herz seiner Knechte gegen das Volk verwandelt und sie sagten, warum haben wir sie ziehen lassen? Ich lese gerade 2. Mose 14. Und er spannte seine Wagen an, nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war und Hauptleute auf jedem. Denn der Herr verstockte das Herz des Pharao. Und die Ägypter jagten ihn mit allen Rossen, Wagen, Reitern und mit dem ganzen Heer des Pharao nach und holten sie ein, als sie sich am Meer bei Pi-Hahiroth gelagert hatten. Und als der Pharao kam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn und sagten zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, sodass wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten geführt? Lass uns in Ruhe, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Ich mache es sinngemäß. Es wäre besser, dass wir dort sterben. Und dann erhebt Mose sein Wort und sagt, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht, was für eine Rettung der Herr heute bereiten wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr es in Ewigkeit nicht mehr sagen. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und dann heißt es, dass sich der Engel Gottes erhob, Vers 19, und stellte sich hinter sie und die Wolkensäule vor ihnen erhob und sie trat hinter sie. Und die Wolkensäule leuchtete dem Volk Israel den Weg und machte auf der Seite des Pharao dunkel. Und dann geht es weiter, dass dann das Meer sich teilte. Mose machte mit seinem Stock, streckte er die Hand aus. Der Herr ließ einen starken Ostwind zurückkommen und das Meer wich zurück. Die Wasser teilten sich, es war sogar trocken. Und die Kinder Israels gingen auf dem Trockenen mitten ins Meer hinein und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten ihnen nach und gingen mitten ins Meer hinein, alle Rosse des Pharao, seine Wagen, seine Reiter. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und brachte ein Schrecken über das Heer, stieß die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorwärts kommen. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Aber der Herr sagt zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit das Wasser über die Ägypter zurückkehrt, über ihre Wagen und Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam gegen Morgen in sein Bett zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Und so weiter. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. 2. Korinther 10 lese ich noch. Paulus schreibt hier, nächstes 1. Korinther 10. Ich will euch nicht in Unwissenheit lassen, Vers 1, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer. Also wir sehen hier diese Taufe, alle sind auf Mose, das heißt in Mose hinein getauft. Und das Bild ist hier, wie sie durchs Meer gehen und in Mose hinein heißt, sie sind in seine Rettung hinein getauft. Das heißt, was bei der Taufe passiert, ist, dass ein Mensch gerettet wird von der Macht des Feindes. Und der Pharao stellt so diese Macht Satans dar, der hinter den Gläubigen nachjagt. Und das Heer stellt so die Dämonen dar, die hinter uns herjagen. Aber Gott macht zwischen diesem neuen Leben und diesem alten Leben eine Feuersäule, sodass Satan und seine Dämonen uns nicht mehr antasten können, wenn wir durch die Taufe hindurch mit Christus auferstehen. Diese Kraft und das, was da passiert, diese Kraft der Auferstehung ist so stark, dass Satan in dem Moment alle Anrechte an uns verliert, in dem Moment, wo wir durch die Taufe und durch die Bekehrung mit Christus da durchkommen. Das Problem ist jetzt ein bisschen immer so Taufe, ich spreche immer von Taufe, man kann das eigentlich nicht trennen. Taufe und Bekehrung war damals in der Kirchengeschichte, in der Bibel, immer am gleichen Tag. Das heißt, wenn ich von Taufe spreche, meine ich natürlich auch immer gleich die Bekehrung. Das hat sofort stattgefunden. Also was hier passiert ist, ist eine Rettung. Wir werden gerettet und der Feind hat keine Macht mehr. Das Einzige, was dieses Skelett, was da jetzt noch im Ettenheimer Apostelsee liegt, noch tun kann, ist sprechen und sagen, hey, hallo. Und dieses Skelett versucht immer wieder Anricht zu kriegen an unserem Leben, aber das Skelett, der alte Mensch, hat alle Rechte verloren. Die Dämonen, die wurden alle ertränkt und der Pharao, das war weg, das ist weg, das ist hinter uns. Und trotzdem spricht die Bibel von diesem alten Adam, der immer wieder Raum in uns gewinnen will und sagt aber gleichzeitig, wir sollen diesen alten Adam hinter uns lassen. Also einmal ist die Taufe diese Rettung und dann fängt aber so ein Prozess der Heiligung an. Und das ist der Prozess, wo wir dich auch unterstützen möchten. Heute steht so diese Taufe für das, was in dir passiert ist, die Rettung, die Reinigung und auch diese Beerdigung, dieses Sterben. Und dann kommt aber diese Heiligung, wo wir hineinwachsen in dieses neue Leben. Aber was passiert ist, es ist was Neues geworden in uns. Du bist eine neue Kreatur. Da ist was geistlich passiert. Also was hier mit Mose beschrieben wird, ist eine Realität in unserem Leben. Da ist was Neues, ein neu geborener Mensch kommt da raus. Der alte Mensch ist noch unter der Macht Satans in Ägypten, aber der neue nicht mehr. Und deswegen kann ich euch nur Mut machen, damit die Kraft der Auferstehung in eurem Leben wirksam wird. dass ihr in diese Errettung hineinkommt, euch erretten lasst von euren Sünden, euch reinigen lasst und mit Jesus da hineinkommt, damit diese Auferstehung, es heißt ja, ich bin die Auferstehung und das Leben, damit dieses Leben in euer Leben hineinkommt und ihr ein neues Leben führen könnt, wo ihr nicht mehr unter der Macht Satans seid. Taufe ist auch ein Bekenntnis, so formulieren es die Baptisten im Artikel 3. Wir Baptisten sehen die Taufe als ein Bekenntnis. Aber je mehr ich so das Neue Testament studiere und je mehr ich merke, wie stark Taufe umkämpft ist, also wenn ich jemanden taufe oder wenn Taufe stattfindet, da merke ich, da passieren manchmal Sachen, die gibt es gar nicht. Immer vor einer Taufe, da habe ich so das Gefühl, für den Teufel ist das das Schlimmste. Er wird da einfach mal, wird es öffentlich, dass hier jemand jetzt nicht mehr in seiner Hand ist. Aber es wird auch irgendwie so versiegelt. Also ich glaube, irgendwas passiert auch in der Taufe. Auch wenn das von unserer Lehre her nicht so ist, aber im Neuen Testament sehe ich so, da ist auch immer was passiert an der Taufe. Das liegt aber daran, dass das beides an einem Tag war. Bekehrung, diese Umkehr, Taufe und danach Empfang, also Apostelgeschichte 2, Vers 31, kehrt um, wenn ihr erst was glaubt, kehrt um, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Eigentlich findet es an einem Tag statt. Jetzt haben wir aber diese Taufe getrennt. Wir machen das ein paar Jahre später. Ist eigentlich unbiblisch. Wenn es jetzt aber an einem Tag stattfand damals, dann kann ich mir vorstellen, dass in der Taufe auch sowas passiert ist, dass Gott auch wirkt. Also wir sagen heute, Gott wirkt eigentlich in der Taufe nichts, sondern es ist nur ein Bekenntnis von dem, was schon in dir passiert ist. Aber je mehr ich in diesen Kampf hineinkomme mit Taufen und je mehr ich so im Neuen Testament schaue, das auch immer heißt, lasst euch taufen, damit ihr gerettet werdet und so weiter, habe ich so einen leichten Ansatz, das müsst ihr für euch prüfen. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Taufe auch was passiert. Ich sage jetzt, ich habe es formuliert so, ich glaube, irgendwie wird so der Deckel drauf gemacht. Irgendwie ist dann doch so nochmal ein Schnitt. Und diesen Schnitt vollziehen wir heute und diese Taufe vollziehen wir heute mit dir. Und ich habe es in der Einleitung vorgelesen, es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Es ist Freude heute im Himmel über jemanden, der das öffentlich bekennt, sich zu Jesus bekennt und Freude darüber, dass ein Schaf wieder zurück zur Herde kommt, dass jemand zurück und zu Jesus kommt und Freude und Kraft auch, Kraft der Auferstehung, die in dir wirkt und Kraft auch für euch, die ihr bereit seid zu sterben und ihr bereit seid, das Bereich eures Lebens sterben, da kommt nur die Kraft hin, wo dieses Sterben stattfindet und wo unser Ego, unser Rebell in uns stirbt, da kommt die Kraft der Auferstehung hin. Und das wünsche ich mir heute, dass das passiert und da möchte ich jetzt auch, dass wir noch einfach ein bisschen beten, dass wir diese Kraft der Auferstehung erleben und dass die Bereiche, die wir Jesus nicht untergeordnet haben, dass wir da anfangen, sie unterzuordnen. Ich wünsche mir, dass das stattfindet, damit hier auch Durchbrüche bei uns in der Gemeinde passieren, dass wir anfangen, die Bereiche, die wir nicht untergeordnet haben, unterzuordnen, damit diese Kraft reinkommt, weil sonst sind wir in der Gemeinde ohne Kraft. Und das brauche ich persönlich auch. Bereiche, wo ich so merke, da klopft Jesus an meine Tür und da will er rein mit Kraft, aber der Rebell in mir will es nicht. Und trotzdem merke ich, ich brauche es. Und lasst uns jetzt einfach in diese Richtung beten, dass Kraft der Auferstehung und das Leben in unser Leben kommt.